D-Radio Wissen 100.
Es gibt tatsächlich unzählige Websites mit Tipps, was man alles im Leben gemacht haben sollte. Was weiß ich, 100 Dinge, die du unbedingt in Berlin erleben solltest, 20 Restaurants, in denen du essen solltest, bevor du nur noch Brei zu dir nehmen kannst und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ein alberner Trend, aber auch nur irgendwie. Denn die grundlegende Haltung, das Leben mal zu überdenken, neu zu ordnen, das ist ja äußerst spannend. Der Künstler Erik Niedling hat, begleitet von einem engen Freund, dem Schriftsteller Ingo Niermann, im Rahmen eines Kunstprojektes ein Jahr so gelebt, als sei es sein letztes. Er hat Listen über Listen dafür produziert. Entstanden sind aus diesem Experiment eine Ausstellung und ein Buch mit Tagebucheinträgen. Dörte Fiedler hat das Buch gelesen und Erik getroffen.
1. März. Malta. 7 Uhr aufgestanden. Quartier gut. Heute ist der erste Tag meines letzten Jahres. 366 Tage bis zum 29. Februar 2012.
Das ist ein Tagebucheintrag von Erik Niedling. Der erste seiner Art. Tagebuchschreiben gehört bis dahin nicht zu seinen täglichen Routinen.
Fühle mich gut. Von Taxifahrer übers Ohr gehauen worden, ab jetzt nur noch mit dem Bus. Keine Angst.
Er fängt an mit dem Schreiben, denn am 1. März 2011 beginnt sein persönlicher Countdown. Niedling ist Künstler. 2011 ist er Ende 30 und lebt in Berlin. Nach Malta fliegt er, um ein Kunstprojekt zu starten, das zwangsläufig sehr persönlich und biografisch wird. Und um eine räumliche Zäsur in seinen Alltag zu setzen.
Erik Niedling, mein letztes Jahr. 1. März 2011 bis 29. Februar 2012. Ich lebe ein Jahr, als sei es mein letztes. Für dieses Vorhaben plane ich Folgendes. Punkt 1. Überblick verschaffen. Punkt 2. Zeitplan erstellen. Punkt 3. Vorhaben dokumentieren in Text, Ton, Bild, Marginalien. Punkt 4. Werksarchiv selektieren.
Der Mensch tendiert dazu, Dinge vor sich herzuschieben. Das macht aber auch deswegen, weil das Ende, also das Individuelle in so einem Nebel liegt. Keiner weiß, wann das eigentlich genau ist. Deswegen hat man das Gefühl, man kann Sachen auch noch vor sich herschieben. Und ich glaube, jeder Mensch hat so eine innere Liste der Dinge, die er eigentlich schon längst gemacht haben wollte. Was weiß ich, es gibt Leute, die wollen ihr Leben lang mal Bungee springen beispielsweise und machen es dann nicht. Also sage ich mal, solche Sachen.
Genau das soll ihm nicht passieren. Ziel des Projektes ist es, der eigenen Zeit eine Grenze zu setzen, sozusagen ein exaktes Ablaufdatum zu definieren und wirklich genau zu formulieren, was auf so einer Liste für ein letztes Jahr stehen soll, um es dann abzuarbeiten.
Punkt 5. Datensicherung analog, digital. Punkt 6. Testament verfassen. Punkt 7. Werksverzeichnis erstellen. Punkt 8. Bestimmung eines Nachlassverwalters.
Die Punkte auf seiner Liste für dieses letzte Jahr unterscheiden sich allerdings von gewöhnlichen Bucketlists, die ja oft eine Aneinanderreihung von Abenteuern oder Herausforderungen sind. So im Sinne von Weltreise, Fallschirmspringen, Marathon laufen und eine neue Sprache lernen. Erik Niedlings Liste liest sich dagegen viel trockener, pragmatisch beinahe und realisierbarer.
Und am Anfang ist es erstmal so, man zählt natürlich die Tage rückwärts. Das ist am Anfang ja aber noch eine dreistellige Zahl. Und das ist eine relativ lange, eine dreistellige Zahl. Und dreistellige Zahlen gibt einem das Gefühl, das ist alles noch ewig.
Es ist bestimmt von Vorteil, dass Niedling sowieso ein Listenschreiber ist. Während und für dieses Jahr entstehen so einige Listen, die ihm helfen sollen, den Überblick zu behalten und alles zu schaffen. Die Hauptliste, wenn man das so sagen kann, ist 33 Punkte lang.
Ja, ich mag Listen, ich mag Ordnung und deswegen war mir das Thema Listen gleich von vornherein sehr vertraut. Ich bin auch ein To-Do-Listenschreiber im Alltag gewesen und bin das immer noch und habe das dann innerhalb meines Projektes noch forciert. Weil gemeinhin als Künstler man ja keine Strukturen vorgegeben bekommt und das führt dann manchmal sag ich mal, zur Entropie. Es wirkt alles auseinander und ich habe mir praktisch meine eigenen Regularien geschaffen und das sind auch Tagesablaufslisten.
Er plant seine Tage teilweise minutengenau. Die erste Minute sei entscheidend für den gesamten Tag, meint er. Und deshalb verbringt er sie immer gleich, mit einer Art Kreislaufübung und einer Tasse warmen Wasser. Auch sein Atelier spiegelt sein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur wider. Es ist minimalistisch eingerichtet und sehr aufgeräumt. Einige große Bilder lehnen an den Wänden, ein ordentlicher, übersichtlicher Schreibtisch und ein leerer, großer Tisch zum Drumherumsitzen und Pläne schmieden.
Punkt 9. Regelung Versicherung.
Punkt 10. Ingo-Treffen.
Buch und DVD.
Punkt 11.
Mich ausführlich von Ingo interviewen lassen.
Punkt 12.
Ich frage mich natürlich, wie er versucht hat, zu vermeiden, sich nicht selber auszutricksen. Denn sein Leben ist ja nicht mehr oder weniger bedroht als unser aller Leben in jedem Moment. Er greift dafür damals zu einer ungewöhnlichen Methode. Niedling lässt sich eine Selbsthypnose schreiben.
Und das ist zu verstehen wie so eine, wie so ein eher intensives autogenes Training. Und mit dem habe ich mir ein Bild implementiert. Und das Bild war einfach, dass am letzten Tag dieses Projektes, das war der 29. Februar 2012, dass am Ende dieses Tages vor meinem geistigen Auge ein weißer Vorhang runterfällt und dann nur noch so ein Schneegestöber-Rauschen wie früher, wenn das Fernsehprogramm zu Ende war. Das hat nicht Tod implementiert, sondern einfach bis hierher und nicht weiter.
Bei seinem letzten Jahr geht es ihm viel um die Auseinandersetzung mit den eigenen Plänen, dem konsequenten Vorantreiben der eigenen Arbeit. Nicht so sehr um die Auseinandersetzung mit dem Tod.
Nee, das habe ich auch mal allen gesagt, es ging hier vielmehr wirklich um Leben. Und das Projekt war in allererster Linie aus diesem Gedanken heraus konzipiert, mir eine wirklich große Aufgabe zu stellen und die Zeit, die ich zur Realisierung habe, wirklich glasklar zu begrenzen, um die Möglichkeit, es weiter vor mir herzuschieben, gar nicht zu bekommen.
Punkt 13, meine letzte
Punkt 14,
Ausstellung planen.
Sport
Punkt 15, Drogenexperiment
Punkt
16,
machen.
Eine Videobotschaft
Punkt
17, für Rosa aufnehmen.
Mit Rosa ein Abenteuer erleben und einen Schatz vergraben.
3 Monate hat er in der Vorbereitung des Jahres an der Hauptliste gearbeitet. Immer wieder hat er sie neu sortiert und verändert. Dabei sind die Punkte nicht nach Prioritäten geordnet. Er hat die Liste
Punkt
nicht
18.
etwa von oben nach unten abgearbeitet, sondern viele
Rosa
Punkte hat er auch gleichzeitig
Punkt
in Angriff
19.
genommen.
Mit Kitty nach Paris reisen.
Sex.
Punkt 20.
Ein Fotoalbum und eine Bibliothek für Rosa anlegen.
Da mir von vornherein klar war, dass mein Privatleben da extrem involviert wird, habe ich die Liste, und ich glaube, das sieht man auch, schon versucht, aus beiden Perspektiven zu machen. Weil sonst ist es so, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bzw. in meinem Arbeitsleben bewege, bin ich der, der ich bin. Die Künstlerperson. Meine Privatperson spielt da in dem Fall gar keine Rolle. Hier haben sich aber die beiden Ebenen komplett geküsst und ich konnte das überhaupt gar nicht mehr auseinanderhalten, weil ich hier schon besonders meine Eltern, meine Frau und meine Tochter ganz oben standen in den Prioritäten, was zum Schluss für Punkte auf die Liste kommen.
Ich kann mir gut vorstellen, wie kompliziert es für die ihm nahestehenden Menschen gewesen sein muss, mit solch einem abstrakten Vorhaben umzugehen. Seiner damals 5-jährigen Tochter Rosa erzählt er nichts von seinem letzten Jahr.
19. April. Mittags in Berlin eingetroffen. Sehr schlecht gefühlt. Merkwürdige Leere verspürt.
Erstes Tief.
Habe keine Ahnung, wo dieses Gefühl plötzlich herkommt.
Vermute, es hat mit der prekären finanziellen Situation zu tun.
Vielleicht auch das Gefühl des Abschiednehmens, das ich am Wochenende bei einem Besuch auf dem Jahrmarkt mit Rosa verspürte. Sie nicht mehr beschützen zu können, macht mich wahnsinnig.
Auch wenn er betont, dass es bei seinem Projekt vordergründig nicht um die Auseinandersetzung mit dem Tod geht, die Vorstellung von Abschied, von verlassen müssen, holt ihn, wie sich im Tagebuch nachvollziehen lässt, immer wieder ein.
Punkt 21. Mit meiner Mutter an die Ostsee
Punkt 22.
Mit meinem Vater nach Niedling
Punkt 23.
Eine Bahncard 100 anschaffen.
Ein Jahr ist eine lange Zeit. Und das war für meine Frau in allererster Linie sehr nervenaufreibend und es gab natürlich darüber hinaus noch ganz andere Probleme.
Nicht alle seine Freunde und Bekannten sind bereit, sein letztes Jahr mit ihm zu denken und zu leben. Vor allem die nicht, die in ihrem persönlichen Umfeld selber von Krankheit und Tod betroffen sind. Es zerbrechen auch Freundschaften in dieser Zeit. Immer wieder wird ihm Egoismus und Zynismus vorgeworfen, um die Perspektive derer, die tatsächlich mit ihrem realen Ende konfrontiert sind, besser verstehen zu können, trifft Niedling wirklich Todkranke in seiner Heimatstadt Erfurt.
Leute, die selber wirklich tatsächlich in der Situation waren, die konnten das ganz genau verstehen, weil sie immer gesagt haben, hätte ich nur ein Jahr, bevor ich die Diagnose gekriegt hätte, ein Jahr nochmal so gelebt. Hätte ich es nur irgendwann gewusst, hätte ich die Zeit, die ich hatte, viel, viel intensiver genutzt.
11. Oktober. Mit Schmerzen am ganzen Körper erwacht.
Streit mit Kitty und Christoph. Bin müde, genervt und gestresst. Fühle mich total ausgelaugt. Würde in einigen Momenten gern alles hinwerfen.
Der Druck scheint sich im Voranschreiten der Zeit stetig zu erhöhen. Die Angst zu scheitern oder schlimmer noch, aufgeben zu müssen, weil das Geld nicht reicht, schwebt über dem ganzen Projekt.
Punkt 24. Eine Deutschlandreise mit der Bahn. Punkt 25. Eine Osteuropa-Safari mit Ingo-Unternehmen.
Die Finanzierung des Jahres ist eines der Hauptprobleme. Immer wieder versucht Niedling, die Lage zu stabilisieren. Die Gelder der Sammler, die ihm durch eine Art Vorschusszahlung sein Jahr finanzieren, schrumpfen doch schneller, als er es geplant hat. Auch sein Vater springt ein. Und einer seiner Sammler kauft ihm Kunst ab, die noch gar nicht existiert.
Ich war ganz gut ausgestattet für dieses Jahr, aber das Geld hat einfach nicht gereicht. Und ich war mehrmals zwischendrin kurz davor, also wirklich kurz davor, so insolvent zu gehen. Aber so richtig.
Während sich das Jahresende 2011 nähert, sind viele Punkte auf Niedlings Listen bereits erlebt und abgearbeitet. Er berichtet von intensiven und glücklichen Momenten und auch von ganz konkreten, positiven Auswirkungen auf andere. Beispielsweise hat seine Mutter, die die Idee seines letzten Jahres anfangs eher unheimlich fand, während der gemeinsamen Reise selber eine Liste angefangen für ihr eigenes letztes Jahr.
Und irgendwann wird plötzlich diese Zahl zweistellig. Dann sind es nur noch 99 Tage. Und dann wird das immer weniger und je weniger das wird, desto mehr hat man das Gefühl, dass das jetzt ernst wird.
Punkt 26. Im Wald leben. Punkt 27. Ein Festfeiern. Punkt 28. Punkt 29. Mit 1.000 Euro ins Casino gehen. Punkt 30. Jagen gehen. Punkt 31. Einen Hit produzieren. Punkt 32. Die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs besichtigen. Punkt 33. Surfen in L.A.
Man denkt natürlich auch übers Abschiednehmen nach. Gegen Ende des Projektes hat man immer mehr Begegnungen, die sich als die letzte anfühlen. Und man hat natürlich auch die Überlegung, okay, wie geht das hier nach mir weiter? Kann meine Familie die Wohnung noch ohne mich bezahlen? Kann langfristig die Finanzierung der Ausbildung meiner Tochter gesichert? Alle solche Sachen gehen dann durch den Kopf. Und die wirkliche Traurigkeit habe nur ich empfunden, weil ich mich selbst wirklich so konfektioniert habe im Kopf, dass es für mich einen Moment gab, in dem ich meine Tochter das letzte Mal gesehen habe. Es gab einen Moment, an dem ich mich von meiner Frau verabschiedet habe. Es gab Momente, wo ich mich von Ingo Niermann verabschiedet habe. Da sind auch Tränen geflossen. Das hat sich so echt angefühlt, wie es sich nur anfühlen konnte für mich.
22. Januar. Nicht an die Zeit nach dem 29.02. zu denken, wird im Alltag immer grotesker. Ein guter Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation dreht sich um Zukünftiges. Pläne und Träume von fernen Zielen. Mein Finale ist in Sichtweite gerückt, gleich einem Gipfelsturm mit unzähligen zurückgelassenen Basislagern. Nur mache ich mir über den Rückweg keine Gedanken.
Es bleiben ihm noch 36 Tage. Zu diesem Zeitpunkt wird auch klar, dass einige Punkte der Hauptliste an Wichtigkeit verloren haben. Und das Bedürfnis, sie zu erfüllen und zu erleben, ist nebensächlich geworden.
Ich habe zum Beispiel kein Tier getötet. Ich hielt es für konsequent, als jemand, der Fleisch isst, auch in der Lage zu sein, ein Tier zu jagen. Das wollte ich mal probieren, ob ich das eigentlich kann.
Auf diese Selbsterfahrung verzichtet er. Genau wie auf Punkt 29. Denn die 1.000 Euro, um ins Casino zu gehen, sind einfach nicht mehr da. Aus Punkt 33, Surfen in L.A., wird dann Surfen in Portugal. Das Leben hat eben doch noch ein wenig mit an den Punkten herumgefeilt. Auch der Pop-Hit, den Niedling produzieren wollte, aus dem Gedanken heraus, seiner Familie mit den Tantiemen eine stabile Einnahmequelle zu hinterlassen, wird dann eher ein privater Akt der Demut, wie er sagt. Eine Dankeshymne an seine Frau und seine Unterstützer.
Ich mag Sonne, die mich wärmt. Wohnen, wo es nicht lärmt. Hunde, die nicht bellen. Schöne, hohe Wellen.
Als der Kalender dann tatsächlich auf seinen letzten Tag springt, beginnt dieser erst einmal wie viele andere Tage auch. Erik Niedling arbeitet Alltagssachen ab. Dann fliegt er wieder nach Malta, zurück zum Startpunkt des letzten Jahres.
Und auf Malta bin ich dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren und auf dem Weg zum Hotel hat ein Hund die Straße gequert. Und der Taxifahrer ist dem ausgewichen und hat so einen gleichen Stecker gekriegt und in dem Moment, also es war nicht wahnsinnig spektakulär, aber es war schon so ein Moment, wo ich gedacht hätte, okay, Wenn da jetzt was passiert wäre und du wärst wirklich tot gewesen, hatte ich ein Gefühl der inneren Ruhe. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles getan, was ich tun wollte und ich habe Ordnung hinterlassen.
Die Ordnung, die er hinterlassen hat, bewahrt ihn nicht davor, nach Ablauf des letzten Tages in ein ganz schön tiefes Loch zu fallen. Für einen Mann, der gern so viel wie möglich Kontrolle über sein Leben hat und immer viele Pläne in der Schublade, hat sich die Zeit danach wie ein beängstigender leerer Raum angefühlt. Er sagt, er hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um tatsächlich wieder zurückzukehren. Aber die Erfahrungen, die er gemacht hat, die vielen positiven und intensiven Momente, würde er um nichts in der Welt missen wollen.
Listen für ein letztes Jahr. Dörte Fiedler über den Künstler Erik Niedling, der ein Jahr so lebte, als sei es sein letztes.
D-Radio Wissen. 100.